So. Also mit einigen von diesen Sachen werden wir uns heute auseinandersetzen, aber nicht mit ganz allem, weil das Thema ist so weitläufig, wenn ich das alles irgendwie einpacken würde, würden wir in 3 Stunden noch hier sitzen und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Aber wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit und ich bin sicher, dass die anderen da auch drauf eingehen werden. Genau, legen wir mal los. Der wohl bekannteste Vers zum Thema neue Schöpfung steht in 2. Korinther 5, Vers 17. Das ist jetzt ein bisschen klein, aber ist nicht schlimm, ich lese die alle vor. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht nämlich: Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Hier sehen wir also so die Notwendigkeit, dass wir in Christus sein müssen, um eine neue Schöpfung zu sein. Aber was bedeutet es eigentlich, dass wir in Christus sein müssen? Die Antwort dazu finden wir in Johannes 1, Vers 12 bis 13. Und da steht: All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden dies weder durch Abstammung noch durch menschliches Bemühen, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Jeder also, der Jesus aufnimmt und sagt, hey, Jesus, ich möchte mit dir leben, der bekommt, in einer anderen Übersetzung steht, der bekommt die Macht, Kind Gottes zu sein. Das finde ich auch eine ganz spannende Sache. Und somit auch in Christus zu leben, weil wenn wir Kinder Gottes sind, dann bekommen wir die Autorität, in Christus zu leben. Und das tun wir, indem wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist. Das steht in Römer 10, Vers 9. Und dann geht es weiter. In 1. Korinther 3, 16 lesen wir, dass unser Körper nun ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Da steht: Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist in euch wohnt? Und diesen Tempel, das ist auch Sinn von dem, warum wir als Christ leben wollen. Diesen Tempel wollen wir auch reinhalten. Und das bedeutet, und das ist ganz wichtig, wir sind keine Sünder mehr. Wir sündigen zwar noch, wir fallen, und das wahrscheinlich auch jeden Tag, aber wir leben in der Identität eines Kindes Gottes, weil er hat gesagt, er nennt uns Freunde, er nennt uns sein Kind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das macht was mit meinem Leben. Weil ich bin nicht mehr dreckig. Ich bin reingewaschen. Gestern, heute und auch morgen. Gott hat mir nämlich schon alles vergeben. Auch die Dinge, die ich morgen tun werde, die nicht gut sind. Und euch übrigens auch. Das ist so cool, oder? Und jetzt wird es richtig spannend, weil wir können diesem Jesus immer ähnlicher werden. Das finde ich auch mega cool und das ist voll auch so ein Herzensthema von mir. Das steht in 1. Johannes 4, Vers 4. Oder ist es der Vers schon? Ja. Da steht nämlich: Ihr aber gehört zu Gott, meine Kinder. Ihr habt euren Kampf gegen diese falschen Propheten bereits gewonnen, weil der Geist, der in euch lebt, größer ist als der Geist, der in der Welt regiert. Mit Jesus in unserem Leben ist die Liebe in meinem Leben größer als der Hass. Heilung ist größer als Krankheit. Friede ist größer als Sorge, denn der Friedefürst lebt in mir drin. Vergebung ist größer als Bitterkeit und so weiter und so fort. Das können wir alles mit diesem Vers begründen. So stehen wir nun heilig, untadelig und makellos vor Gott. Kolosser 1, Vers 21. Und Jesus hat sich selbst zur Sünde gemacht, damit wir gerecht vor ihm werden können, damit wir diese neue Schöpfung, von der wir in diesem Monat lernen wollen, auch in Anspruch nehmen können. Wir sind seine Kinder. Römer 9, Vers 26. Das ist jetzt schon die nächste Seite. Und in unserem Herzen haben wir diese Gewissheit geschenkt bekommen. Das steht in Römer 8, Vers 15. Deshalb sind wir Miterben des Himmels. Und alle Verheißungen, die Gott gemacht hat, gehören auch uns. Die sind auch für uns. Ich habe noch mehr Bibelverse für euch. Und das ist auch der Grund, warum wir danach streben, Jesus immer ähnlicher zu werden und den alten Menschen auszuziehen und den neuen Menschen anzuziehen. Wow, das war ein ganz schöner Ritt, oder? Durch die Bibel. Wem das jetzt ein bisschen zu schnell war, ich denke mir, dass es zu schnell war. Ich habe diese Verse alle aufgeschrieben, die kann man sich nachher bei mir abholen. Dass man das echt nochmal auch selber lesen kann und nochmal selber recherchieren kann, weil ich glaube, da liegt voll der Schatz auch drin, dass man das selber nochmal liest und selber nachguckt. Aber das ist wichtig, diesen Überblick zu haben, damit wir, glaube ich, verstehen können, was bedeutet es, in der neuen Schöpfung zu leben. Und jetzt möchte ich nochmal zurückspringen zu 1. Johannes 4, Vers 4, weil ich glaube, dass dieser Vers wirklich auch so key ist für uns und für dieses Thema. Ihr aber gehört zu Gott, meine Kinder. Ihr habt euren Kampf gegen die falschen Propheten bereits gewonnen, weil der Geist, der in euch lebt, größer ist als der Geist, der in der Welt regiert. Ja, ich bin sicher, dass dieser Vers wirklich wichtig ist, um ein Stückchen näher zu verstehen, was es bedeutet, eine neue Schöpfung in Christus zu sein. Weil es ist doch wirklich so, die ganze Welt ist durch Tod und Sünde gekennzeichnet, oder? Um da nur so ein paar Beispiele zu nennen, Corona, Krieg, Feuer, hatten wir jetzt die letzten Wochen ganz heftig, hier auch in unserer Nähe, Unfälle, Angst vor der Zukunft, Angst vor dem, wie die Politik entscheidet, nur um ein paar Dinge aufzuziehen, da könnte man auch ewig weitermachen. Und seit dem Sündenfall im Garten Eden, als Sünde und Tod in die Welt kam, wartet die ganze Menschheit und die ganze Schöpfung darauf, an Gottes Herrlichkeit Anteil zu haben. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 haben wir vorhin gelesen, dass jeder, der in Christus eine neue Schöpfung ist, und wir haben auch herausgefunden, dass wir, wenn wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben, eine neue Schöpfung sind. Wer also zu Jesus gehört, der gehört jetzt schon zu dieser neuen Schöpfung, auch wenn die Welt noch nicht so ganz erneuert ist. Weil, sind wir doch mal ehrlich, unser Körper hat Narben, oder? Unser Körper als neue Schöpfung ist gar nicht erneuert worden. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ich habe hier, glaube ich, schon. Ja. Unser Körper ist nicht erneuert worden. Manchmal fühlen wir uns wie dieses Männchen da, das so gerade überlebt. Die Narben und die schiefen Nasen und die Halbglatzen und die kaputten Knie und der Bierbauch, das ist alles nicht erneuert worden, oder? Ich war vor 2 Wochen beim Orthopäden und der hat zu mir gesagt, sie haben Knick- und Senk- und Spreizfüße. Super. Und mit diesen Makeln kann man ja einigermaßen leben. Also ich habe jetzt Einlagen bekommen, ich stehe jetzt wieder gerade, das ist okay, aber trotzdem sind diese Makel ja noch da. Trotzdem kriegt man das irgendwie meistens hin mit irgendwelchen Sachen. Schwieriger wird es da schon mit den seelischen Narben, denn unsere Seele ist auch nicht unbedingt erneuert, indem wir gesagt haben, wir wollen Christ werden. Nicht von jetzt auf gleich. Was wirklich erneuert ist, ist unser Geist. Jesus schenkt uns, Gott schenkt uns einen neuen Geist, in dem wir sagen, wir wollen seine Kinder sein. Der Geist wird neu gemacht und vor allen Angriffen des Teufels durch den Heiligen Geist versiegelt. Das lesen wir in der Bibel. Damit sind wir eben nicht mehr Sklaven dieser Welt. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz. Wir müssen uns nicht mehr von der Welt beeinflussen lassen, weil wir wissen, wo unser Wert liegt. Aber um alles andere, Körper, Seele, müssen wir uns mit Hilfe von Jesus, Gott und dem Heiligen Geist erst noch kümmern, dass das irgendwie erneuert wird, in Einklang kommt, dass wir da ein Stückchen näher an Jesus heranwachsen. Und hier muss eine Erneuerung unseres Denkens und damit auch eine Erneuerung unseres Handelns passieren. Weil in unseren Gedanken greift der Teufel uns am leichtesten an. Oder? Gedankenschlachtfeld ist meistens schlimmer als ein richtiges Schlachtfeld. Und da ist es wichtig, dass wir unsere Gedanken mit den Gedanken Gottes in Einklang bringen. Weg von den Gedanken der Habgier, weg von Gedanken des Betrugs, des Neides, der Wut, des Misstrauens, hin zu Jesus. Und ich meine damit nicht, dass wir gleichgültig werden sollen zu dem, was die Leute uns antun. Wenn mich jetzt jemand betrügt oder wenn jemand irgendwie sagt, du bist scheiße, dann muss ich das nicht gutheißen. Aber trotzdem muss ich mich dadurch nicht mit Bitterkeit mehr füllen lassen, weil ich weiß, wo mein Wert liegt. Ich weiß, wer ich bin in Jesus. Aber wie geht es? Wie kann ich mein Denken erneuern? Und ich denke, es ist erstmal wichtig, wie wir eben schon gesagt haben, dass unsere Gedanken in Einklang mit Gottes Gedanken gebracht werden. Und dafür ist es wichtig zu wissen erstmal, was sind eigentlich Gottes Gedanken für mich? Das ist der grundlegende Stein, den wir haben müssen, um unsere Gedanken mit Gottes Gedanken in Einklang zu bringen. Vor ein paar Wochen habe ich gepredigt und da ging es darum, dass wir wissen müssen, wie Jesus ist, um ihm immer ähnlicher zu werden und dass wir dafür die Bibel lesen müssen. Und jetzt sage ich was Ähnliches, aber doch nicht ganz so ähnlich. Wir müssen wissen, was Jesus über uns sagt, damit wir wissen, wer wir sind in ihm, wer wir in Christus sind. Und dann kannst du laufen durch das Leben mit der Identität eines Kindes Gottes und nicht mehr mit der Identität eines Sünders. Denn das bist du nicht mehr. Wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du kein Sünder mehr. Du sündigst noch, aber du bist kein Sünder mehr. Identitätswechsel. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist neu gemacht, komplett. Dein Geist ist komplett erneuert. Aber was passiert, wenn wir uns in diesem Gedankenstrudel verheddern? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, das kann super einfach passieren, oder? Nur um da ein paar Beispiele zu nennen. Jetzt gerade wieder ganz aktuell, nachdem dieser Tankrabatt gestoppt wurde, die Angst vor den steigenden Preisen. Hey, wenn du an die Tankstelle fährst, ich bin am Mittwoch, bevor der Rabatt gestoppt wurde, an die Tankstelle gefahren und da war Schlange bis auf die Straße an 5 Tankstellen, weil die Leute einfach billig tanken wollen. Und ich frage mich, ob dahinter steckt, dass die Leute auch Angst haben. Natürlich, Angst haben, ob sie ihre Lebensmittel noch kaufen können, ob sie ihre Miete noch bezahlen können, weil alles immer teurer wird. Oder zum Beispiel die Angst zu versagen, die Angst vor dem Krieg, der irgendwie immer näher kommt. Das ist schon wieder so in den Hintergrund gerutscht. Aber so Anfang des Jahres, bevor wir auf die Wiese gegangen sind, da haben wir hier dafür gebetet, dass Putin gestoppt wird, dass Russland irgendwie nicht die Ukraine übernimmt und so. Und das ist immer noch real, das ist immer noch da. Und ich glaube, dass sich da ganz viele auch immer noch Sorgen machen. Mal kurz gucken, ob ich da... Ah ja, die Macht der Gedanken. Und in Sprüche 4, Vers 20 bis 23, gibt uns Gott einen wichtigen Rat zu dem Thema. Und den möchte ich mal kurz vorlesen. Da steht nämlich: Mein Sohn, das gilt auch für uns Frauen übrigens, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen. Denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und im Hebräischen ist es so, dass das Herz ist nicht nur ein Muskel, der das Blut durch unseren Körper pumpt. In der Bibel steht das Herz für dein ganzes Sein. Das Herz steht für alles, was du bist. Das bedeutet ein bisschen mehr als bei uns hier in der westlichen Welt. Und deswegen hat dieser Vers, finde ich, noch viel mehr Tiefe irgendwie, wenn Salomo da schreibt: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht alles Leben aus. Und wer meinen Worten, wenn ich meine, seine Worte tief in meinem Herzen verankere, dann bekommen wir Leben und Gesundheit. Das ist doch auch total krass, oder? Und wenn wir Gottes Worte in unserem Herz verankern können, dann heißt es für mich im Kehrtschluss, dass wir auch anderen Gedanken Platz in unserem Herzen machen können. Weil meine Gedanken sind auch nicht immer meine Gedanken. Meine Gedanken können Gottes Gedanken sein, meine Gedanken können aber auch die Gedanken des Feindes sein. Und ich habe vorhin schon gesagt, der Teufel greift am ehesten in deinen Gedanken an. Weil wenn er da Fuß gefasst hat, dann geht es ganz schnell auch in der Tat über. Und wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel der Benzinpreise zurückkommen, dann gibt es 3 Möglichkeiten, was man denken kann, so, wenn man jetzt ganz plakativ das macht. Zum Beispiel kannst du denken, na gut, die Preise sind halt hoch, cool, 2,10 Euro, dann tanke ich eben 100 Euro oder 50 Euro, je nachdem, wie groß dein Auto ist. Und was halt drin ist, ist drin. So. Und dann gucke ich halt, wie weit ich damit komme. Das ist relativ neutral, würde ich sagen. Sagen wir mal, das könnten deine Gedanken sein, die du hast. Du könntest aber auch richtig Angst bekommen, wenn du tankst und sagst, hey, ich tanke jetzt voll, weil ich brauche dieses Benzin. Ich brauche dieses Benzin zum Arbeiten, aber ich weiß nicht, ob ich danach noch Lebensmittel kaufen kann. Ich weiß nicht, ob ich danach noch Freizeitaktivitäten wahrnehmen kann oder so. Das sind die Gedanken des Feindes. Oder du könntest denken, hey, Gott versorgt doch die Vögel, oder? Steht in der Bibel. Dann wird er doch auch mich versorgen, oder? Auf welche Stimme willst du hören? Und ich sage es jetzt mal ganz krass. Du entscheidest, wem du gehorchst. Und wem du gehorchst, dem gehörst du. Wem gehört dein Denken? Und wisst ihr, als ich die Predigt vorbereitet habe, da hatte ich gleich auch irgendwie die Geschichte von Nikodemus im Kopf, in Johannes 3. Nikodemus war ja Schriftgelehrter, der war ja Pharisäer und der wusste wirklich alles über das Alte Testament. Den konnte man nicht verwirren. Die Pharisäer, die waren ja wirklich, die wussten ja alles. Die waren so in diesem Wort versunken. Aber trotzdem hat er es nicht gecheckt, als Jesus zu ihm gesagt hat, hier, ich will dir neues Leben schenken. Dann hat er gefragt, aber wie soll das denn gehen? Soll ich neu geboren werden? Soll ich wieder in den Bauch von meiner Mama krabbeln und dann irgendwie versuchen, wieder rauszukommen? Der hat es gar nicht verstanden. Und dann hat Jesus ihm das Evangelium erklärt. Und er hat das ihm irgendwie offenbar gemacht. Und dann checkt das. Und dann sagt Jesus diesen ganz bekannten Vers in Johannes 3, Vers 16. Und da steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Eigentlich ein ganz einfacher Vers, oder? Der hat so viel Tiefe. Und Jesus erklärt das hat Nikodemus und auf einmal checkt das. Auf einmal versteht er, wenn ich den Namen des Herrn anrufe, du bist Jesus, der versteht, das ist Jesus, der vor mir steht. Und wenn ich an ihn glaube, dann bekomme ich ewiges Leben. Und hey Leute, ich glaube, wir müssen nicht intellektuell sein, um Jesus zu gefallen. Alles, was Jesus will, ist unser Herz. Und dass wir sagen, Jesus, ich vertraue dir, ich glaube deine Zusagen und geh du mit mir den Weg und leite mich. Auch die Israeliten, die waren lange in Sklaverei, genauso wie Nikodemus irgendwie gebunden war und das nicht gecheckt hat, waren die Israeliten in Sklaverei bei den Ägyptern und die hatten keine Lust mehr und dann haben sie Gott um Hilfe gerufen und Gott hat geantwortet. Gott hat Plagen geschickt, 10 Stück. Und die waren alle irgendwie blöd, aber die konnten die Ägypter alle irgendwie noch aushalten, das war okay, bis zur 10. Plage. In dieser Plage wurden alle erstgeborenen Söhne getötet. Bis auf die Haushalte, an denen mit dem Blut des Passahlamms an die Türrahmen gestrichen wurde. Ich habe das mal hier verbildlicht. Da ist der Türrahmen und hier ist das Blut. Die Israeliten haben ein Lamm geschlachtet, was das Passahlamm war, und haben das Blut genommen und haben das an die Tür gestrichen. Als Zeichen, hier lebt Gott. Und es war ein Zeichen, Gott braucht ja keine Zeichen von uns. Es war ein Zeichen, dass die Leute sich bekannt haben und gesagt haben, hier lebt Gott, in diesem Haus lebt Gott. Und das war eine Symbolik für die Leute und auch für die Ägypter, glaube ich. Und die Israeliten haben also dieses Blut des Passahlamms genommen, an die Türrahmen gestrichen. Und etliche Jahre später wurde ja immer wie jedes Jahr das gefeiert, ne? Beim Passafest. Und etliche Jahre später saß Jesus mit den 12 Jüngern am Tisch an eben diesem Fest, am Passafest. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich bin das Passahlamm, ich bin für euch gestorben. Und ihr habt die Wahl. Nehmt ihr dieses Geschenk an oder nehmt ihr es nicht an? Ich bin für euch gestorben. Damit ist Jesus quasi symbolisch, wie dieses Blut, was über die Tür gestrichen wurde, ans Kreuz gegangen und sein Blut würde für uns vergossen. Als Bild dafür, dass Jesus in uns lebt und dass wir gerettet sind durch ihn. Glaubst du das? Und du kannst dich heute entscheiden, dieses Opfer in Anspruch zu nehmen, egal ob du schon lange Christ bist oder nicht. Denn wenn du dir dieses Opfer neu bewusst machst, dann streichst du symbolisch dieses Blut, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, dieses Blut des letzten Abendmahls auf dein Herz. Und dann sagst du symbolisch, Jesus, du bist der Bodyguard von meinem Herzen. Du passt auf, was da reingeht und du passt auf, welche Gedanken draußen bleiben müssen. Und ich bin überzeugt, dass das ein ganz wichtiger Teil ist von dem Thema neue Schöpfung, weil indem wir gerettet wurden, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz der Welt. Wenn wir Jesus einladen, der Bodyguard unseres Herzens zu sein und dann beschützt er uns, dann wird durch ihn unser Herz gesund. Und in 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5 steht, dass wir nicht mehr mit den Waffen der Welt kämpfen. Und da sind wir schon wieder bei der neuen Schöpfung. Wir haben Zugriff auf das himmlische Waffenarsenal. Wie krass ist das eigentlich? Wenn du wissen willst, was diese Waffen sind, dann ermutige ich dich doch mal, Epheser 6, Vers 10 zu lesen bis 18. Da geht es nämlich um die Waffenrüstung. Das würde jetzt ein bisschen ausufern, glaube ich. Aber da geht es darum, zieh den Helm des Heils an. Sei dir bewusst, was deine Identität ist im Endeffekt. Gürte dich mit dem Gürtel der Rettung, glaube ich, ist es. Gerechtigkeit. Auf jeden Fall lohnt es sich, das mal zu lesen. Weil da steht wirklich, okay, wie kann ich denn mit diesen himmlischen Waffen kämpfen? Wie können wir diese schlechten Gedanken, die uns versuchen zu beeinflussen, gefangen nehmen? Und ich habe mich gefragt, was denkt Gott denn über diese Gedanken? Gott sagt, all eure Sorgen werft auf mich, denn ich sorge für euch. Und ich will euch noch eine kleine Anekdote aus meinem Arbeitsalltag erzählen. Ich bin ja Sozialpädagogin, ich arbeite in der Familienhilfe und da ist es gang und gäbe, dass wir auch so Elterngespräche haben und ich habe da so eine Familie, da haben wir richtig viele Stunden vom Jugendamt bekommen und da sitzen die Eltern ständig bei uns. Und dann saß ich vor ein paar Wochen in so einem Gespräch mit einem von denen, mit dem Vater und wir sitzen so im Kreis und wir erzählen und er erzählt von seiner Tante und der Tante seiner Ex und der Tante der Ex, der eigentlich aber nicht die Tante ist, aber trotzdem irgendwie die Tante ist. Und es war ganz verwirrend und eigentlich tut es auch nicht zur Sache. Aber dann saßen wir da und auf einmal sagt er so, er erzählt über diese Tante, die nicht wirklich die Tante ist und guckt mich an und sagt so, wissen Sie, wenn man Sie und diese Tante nebeneinander stellt, dann sind Sie dagegen noch richtig dünn. Und ich glaube, der hat nicht verstanden, wie doll er mich mit diesem Ding irgendwie beleidigt hat eigentlich. Also er hat halt in dem Moment gesagt, du bist fett eigentlich. Ne? Und das Gewicht, das Thema Gewicht ist bei Frauen eben mehr als bei Männern meistens, wenn man so in die Statistik guckt. Aber das war bei mir oder uns irgendwie immer schon so ein Thema. Jetzt nicht, dass es mich groß beeinflusst hat, aber es war schon ein Thema, was da war. Ne? Und ich habe gemerkt, das hat mich irgendwie schon echt getoucht. So. Und es hat mich getroffen, dass er das gesagt hat. Der hat es nicht gemerkt, aber es hat mich getroffen. Und dann habe ich so gedacht, ich habe jetzt die Wahl, oder? Ich habe die Wahl, diesen Gedanken zu glauben und zu googeln nach einer neuen Diät und zu gucken, wie kann ich jetzt irgendwie da was verändern, was machen. Oder ich glaube Gottes Gedanken, dass ich wunderbar gemacht bin, dass ich gut bin, so wie ich bin, dass ich hübsch bin. Und da habe ich gemerkt, ganz ehrlich, seit wir Jesus angenommen haben, dass seit wir sagen können, wir sind in Christus, wir sind eine neue Schöpfung, sind wir diesen Umständen nicht mehr ausgeliefert. Da müssen wir nicht mehr sagen, hier, ich glaube das, weil das, der mir sagt, irgendein Mann, der bei uns im Hof sitzt und mich gar nicht kennt. Und ich glaube, Gott möchte diese Umstände nutzen, um unser Herz zu ihm hin zu entwickeln. Dass wir sagen, hey Gott, das hat mich jetzt getoucht. Das hat mich bewegt. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber ich vertraue dir, dass du gesagt hast, ich bin wunderbar geschaffen. Und ich stelle jetzt mal die These auf, dass Gott gar nicht primär daran interessiert ist, was du tust oder was du leistest, sondern vielmehr daran interessiert ist, wie es um dein Herz bestimmt ist. Ob dein Herz in der Lage ist, zu lieben, Gott, deinen Nächsten und dich selbst. Und das schaffen wir nicht immer. Und dann gehen wir an der Abzweigung den falschen Weg und wir entscheiden uns für die Sünde. Aber genau für diese Abzweigung, für diesen Weg ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und da dürfen wir immer wieder Gebrauch machen von der unendlichen Gnade, die wir von Jesus bekommen, jeden Tag neu. Und wenn du eine neue Schöpfung bist, wenn du in dieser neuen Schöpfung lebst, dann steht Jesus vor deiner Herzenstür und er sorgt dafür, dass alles Schlechte daran vorbeiziehen kann. Und wenn der Feind klopft und wenn er sagt, irgendeine Lüge erzählen will, dann können wir sagen, verschwinde. Denn nicht mehr ich lebe in mir, sondern Christus lebt in mir. Und Christus ist stärker als die Welt. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat deine Angst gespürt im Garten Gethsemane. Er hat es gespürt, was es heißt, sich verlassen zu fühlen. Und er hat die Sachen für dich mit ans Kreuz genommen. Und aus diesem Triumph, den er am Kreuz gemacht hat, dürfen wir schöpfen, dürfen wir Anteil haben. Deswegen brauchen wir keine Angst mehr haben, weil Jesus die Angst wortwörtlich mit ans Kreuz genommen hat. Und er lebt in uns. Deshalb müssen wir uns von diesen Dingen, die in der Welt passieren, nicht mehr negativ beeinflussen lassen. Natürlich können die uns touchen, aber sie müssen nichts mehr mit unserer Identität machen, mit unserem Wert, den wir in Jesus haben. Weil der in mir lebt, größer ist als der in der Welt ist. Und weil der in mir lebt, die Welt überwunden hat. Und wie wir es zu Beginn gelesen haben, oder ich glaube, ich habe es nur gesagt, wenn du Jesus in dein Leben lässt, dann oder gelassen hast, dann bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und ich habe da hinten eine Station, da wo die Blümchen sind, da ist so ein Tuppen mit Öl. Und Das ist jetzt kein heiliges Öl, das ist Salatöl aus meiner Küche. Aber Öl symbolisiert in der Bibel den Heiligen Geist. Und ohne das jetzt groß zu erklären, warum das so ist, ist in der Stiftshütte ist der Leuchter ein Symbol für den Heiligen Geist. Und ich will dich einladen, wir werden jetzt noch eine Reaktionszeit haben, wir werden noch ein, zwei Lieder singen. Und ich will dich einladen, dahin zu gehen, zu dieser Station, wenn du möchtest, kein Druck, nur wenn du willst. Und du kannst dieses Öl benutzen, du kannst dir, wenn du magst, ein Kreuz auf die Stirn malen oder einfach deine Handflächen, wie heißt das hier, das da, Handgelenke betupfen oder wie du magst und mach das als Symbol. Egal, ob du Jesus noch nicht in deinem Leben hast oder schon lange Christ bist, dass du sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben und als Zeichen dafür empfange ich die Versiegelung des Heiligen Geistes. Und wenn du schon lange mit Jesus gehst, dann nimm das als Symbolik, als Erinnerung, dass dein Leben mit dem Heiligen Geist besiegelt ist und dass du geschützt bist und dass Jesus vor deiner Herzenstür steht und dass er dein Bodyguard vor deinem Herzen ist, dass er da nichts reinlässt, was da nicht reingehört. Und dann sag wieder ganz neu, ich unterstelle meine Gedanken dir, Gott. Mein ganzes Herz gebe ich dir und du bist der Wächter meines Herzens. Ich bete noch und dann wollen wir starten mit ein bisschen Musik. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du unser Bodyguard sein wirst. Und ich danke dir, dass wir alle unsere Gedanken, alles, was wir haben oder nicht haben, alles, was wir uns wünschen, alles, was uns negativ beeinflusst, dass wir das dir unterstellen dürfen, dass wir sagen dürfen, du stehst da, du beschützt uns. Und wir müssen eben nicht mehr diesen Sachen glauben. Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind neu gemacht in dir. Und wir wollen das besiegeln heute, wieder ganz neu. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du jedes Herz berührst, dass du unser Bodyguard bist. Danke, Gott. Amen.